die Pressesprecher.
Hallo und herzlich willkommen zu den Pressesprechern. Mein Name ist Ali und mit dabei ist wieder Imp. Hallo.
Schönen guten Tag.
Wir reden hier einmal die Woche über alte Presse. Dieses Mal waren wir wieder im Spiegelarchiv unterwegs. Ich habe einen Artikel mitgebracht von 1979 zum Thema Jagd und er heißt Schwein gehabt und es geht um ein extrem dickes Schwein.
Ich habe auch einen Artikel über Jagd mitgebracht und zwar Jagd auf den Donnervogel. Das ist ein Artikel von 1999, in dem es um Pokémon geht, was zu der Zeit noch neu war.
Das heißt, es geht heute um Jäger und Sammler. Ich würde meinen Artikel zuerst vorstellen und danach kommen wir zu deinem. Und zwar der Artikel 1979 erschien am 21.10. im Heft 43 von der Spiegel. Schwein gehabt, es geht um ein, wie bereits gesagt, es geht um ein gigantisches Wildschwein, das erlegt wurde, ein Eber. Und der Artikel eröffnet damit, dass er uns erstmal beschreibt, wie der Moment war, als dieses Tier geschossen wurde. Mitten in der Nacht, in der Stille, wurde vom Jäger Friedrich van Heyer, einem 44-jährigen Blumenhändler aus Bad Oeynhausen, ein Schwein erschossen, ein Wildschwein. Und er beschreibt es mit irgendwie unheimlich, so später der einzige Augenzeuge des Geschehens, lag der Erschossene als dunkler Klumpen im gelben Strohhaufen seines Nachtmahls. Verendet durch die Zerstörungskraft eines 19 Gramm schweren, mit doppelter Schallgeschwindigkeit abgefeuerten Torpedo-Universalgeschosses. Nach einer Weile stieg der Erleger vom nahen Hochsitz. Jäger Friedrich van Heyer, 44, Blumengroßhändler aus Bad Oeynhausen, näherte sich dem Gestreckten mit der Taschenlampe, stieß ihn vorsichtig an mit dem Fuß und dachte, das gibt es doch gar nicht, nach links Schwein, rechts noch mehr Schwein. Und er war dermaßen überrascht von der Größe des Tiers. Es wurde dann relativ kurz darauf von der amtliche Wiegebefund an der öffentlichen Brückenwaage Bad Oeynhausen ergab, dass das Schwein 258 Kilo auf die Waage bringt. Wohlgemerkt, nachdem es aufgebrochen wurde. Unter Aufbrechen bezeichnet der Jäger das Entnehmen der Innereien. Also das Fleisch und die Knochen sind 258 Kilo, was wirklich Rekord ist zu dem Zeitpunkt. Und dann wird geschätzt, dass das Tier ungefähr 7 Jahre alt war und die Sau hatte, also hier steht im Artikel mehrfach Sau, obwohl es sich um ein Eber handelt, sie benutzen das so ein bisschen lose als Synonym für Schwein, das Schwein hatte bereits 3 Schusswunden, die man fand, veraltet waren bzw. vernarbt und generell das Tier hat unfassbare Ausmaße, die Schwarte war 220 Zentimeter lang. Und dann wird das Hauptschwein wird als Jahrhundertkeiler eingestuft. Wildschweine sind hart im Nehmen und wenn es sein muss, auch hart im Austeilen. Unter den heimisch jagbaren Wildtieren setzen sie sich mit ihren Eckzähnen, den Keilern, mit seinem Gewaff, die Bache mit ihren Haken hervor. Also die Jägersprache spricht bei den Stoßzähnen, bei den Hauern vom Gewaff und vom Haken. Und dann erzählt der Artikel unter anderem als Kulturreferenz über Goethe, wie er jagen geht. Und Johann Wolfgang von Goethe, als einst der Jägersmann Johann Wolfgang von Goethe im Gemenge die Saufeder einen Spieß abbrach, verfehlte das hauende Schwein nur knapp den Schenkel des Dichters. Und das ist ein Satz, über den ich ein bisschen gestolpert bin, weil ich wissen wollte erstmal, was ist eine Saufeder? Und es handelt sich dabei um einen Spieß, an dem vorne eine Klinge ist, eine sehr breite Klinge und hinter der Klinge befindet sich dann nochmal eine Stange, also die Waffe ist dafür ausgerichtet, dass du zustechen kannst, aber nicht durchstechen und die Idee ist, dass du mit der sehr breiten Klinge das Wildschwein aufspießt, aber dann die Klinge in ihm verweilt und nicht durchrutschen kann, also wenn du das Schwein zum Beispiel nur an einer Stelle triffst, im unteren Bauch oder im Bein, dass der Spieß nicht durchrutschen kann, dass das Tier dir vor allem nicht näher kommen kann. Und dann hatte ich mal geschaut, gibt es Quellen zu dieser Jagdepisode von Goethe und dann findet sich hier, die Episode wird jedoch in der Biografie Goethe auf dem Strohsack, die liederlichen Jahre in Weimar von Heinz Staudinger erwähnt. Dort beschreibt Staudinger, dass Goethe bei einer Sauhatz scheiterte, als ihm das Messer von Jägern, euphemistisch Saufeder genannt, abbrach. Insgesamt wird Goethe als wenig begeisterter und erfolgloser Jäger dargestellt. Und dann habe ich noch mal ein bisschen näher dazu nachgeschaut. Goethe hatte eine ziemliche Hippie-Phase, in der er zurück zur Natur wollte in Weimar. Und die zeichnet sich dann unter anderem dadurch aus, dass er in seinem Zimmer auf Stroh schläft und sich sehr viel bei längeren Spaziergängen in der Natur verirrt. Und da musste ich ein bisschen an Episoden denken aus dem Buch von Werner Herzog, der berichtet in seinem Buch, in seiner Autobiografie darüber, dass Klaus Kinski in einem Haus gewohnt hat, in dem er als Heranwachsender auch gelebt hat, und Kinski hat sein Zimmer komplett mit getrocknetem Laub ausgelegt, sodass, wenn man bei Kinski an die Tür klopfte, es erstmal raschelte, während Kinski durchs trockene Laub wuselte. Und daran musste ich ein bisschen denken, als ich hier las, dass Goethe eine naturverbundene Phase in Weimar hatte, wo er auf Stroh geschlafen hat. Dann aber weiter zu den Saufedern. Man darf theoretisch immer noch mit der Saufeder jagen, also du darfst mit dem Spieß das Schwein töten. Das ist nicht explizit verboten, es wird jedoch in den meisten Landesjagdverordnungen erwähnt, dass man die möglichst tierfreundliche, möglichst qualarme Methode der Hinrichtung wählen soll, und deswegen ist die Saufeder zwar traditionell möglich und nicht verboten, wird aber de facto nicht mehr verwendet. Hier weiter aus dem Spiegelartikel. Die Allesfresser, einzige Nichtwiederkäuer unter den Paarhufern, verschmähen nichts. Sie fressen Früchte und Pflanzen, Würmer, Mäuse, reißen neugeborene Rehkitze und Hirschkälber. Gewisse Anklänge an Raubtierverhalten weisen aus, wie der Wildbiologe Herbert Krebs formuliert, hat, dass die Wildschweine den gemeinsamen Ursprüngen der Paarhufer mit den Raubtieren noch näher stünden als alle anderen Paarhufer. Und dann wird hier unter anderem erzählt, wie es denn sein kann, dass so große 7 Jahre alte Tiere geschossen werden. Denn damals wie heute gibt es keine Jagdobergrenze für Wildschweine. Und es wird dann nur manchmal in Regionen für den Bestandsschutz was geändert. Aber grundsätzlich gelten Wildschweine als Schädlinge, die sich sehr stark vermehren und jederzeit beschossen werden dürfen. Und dann sagt der Artikel hier einerseits, das Nachtsbeschießen kommt in Verruf, weil zu viele Unfälle passieren, dass Jäger andere Jäger erschießen. Also ich auch verrückt finde, dass Jagdunfälle sind wohl im Moment auf dem absteigenden Ast, was halt mit besseren Visieren, besseren Nachtsichtoptiken und so weiter erklärt wird, und dem Umstand, dass es mehr Schönwetterjäger gibt, also die nur rausgehen, wenn man auch draußen sein möchte und dann nicht mitten in der Nacht jemanden, der sich auch den Feldweg entlang bewegt, für ein Schwein halten. Dann erwähnt der Artikel das Lüneburger Modell nach Norbert Tuvesen. Und das runtergebrochen sagt, dass man Jungtiere bejagt, aber alle Tiere, die über 2 Jahre alt sind, nicht, sodass man dann in wenigen Jahren größere Tiere schießen kann, sodass die Jagderfolge größer sind, aber man zeitgleich nach unten hin den Nachwuchs verknappt, sodass es nicht zu einer großen Zahl neuer Schweine kommt. Genau, dann wird hier beschrieben, dass dieses Modell dazu führt, dass man immer größere, prächtigere Tiere schießen kann, die allerdings auch unter ihrem eigenen Gewicht durchaus leiden. Und dann wird hier als Anekdote beschrieben, ein anderer Altkeiler hatte sich in wochenlanger Maisfeldmast derart den Wanst gefüllt, dass er von Bauernjungen gehetzt mit einem Kreislaufkollaps japsend liegen blieb und von Jägern den Gnadenschuss empfing. Sein Gewicht fast 200 Kilogramm. Und der 258 Kilo Keiler, der hier aufgebrochen wurde, der ist wohl direkt in Tiefkühltruhen verschwunden, weshalb er so ein bisschen als ein Mythos behandelt wird. Und es gibt mehrere andere Jäger, die Zweifel an der Messgenauigkeit haben.
Aber eben war er doch noch schwerer, oder war das?
Nee.
Das war dann ein neuerer.
Also der 258 Keiler ist der, den der Blumengroßhändler geschossen hat. Das andere, der 200 Kilogramm Keiler, ist ein Beispiel für die neue Art und Weise, wie man Tiere schützt und Jungtiere entnimmt, sodass es mehr große, dicke Tiere gibt.
Ah, okay.
Und dann sagt der Artikel, war beim Wiegen ein Fehler unterlaufen, war am Ende ein vollfetter, zahmer Hansi aus dem Saugatter der Wildwerke vors Rohr geraten. Also sie haben Zweifel daran, dass es ein so großes Wildtier gibt und ob da nicht eine Sau aus einem Tierpark erschossen wurde. Dass ein derart seltenes Stück für die Wissenschaft verloren sei, bejammert Friedrich Thürek, ehemaliger Leiter des Sauparks Springe. Alles Quatsch. Wenn es niemand gesehen hat, mein Schwarzwildexperte Norbert Tuvesen, ich glaube nicht daran, zweifelt auch der zuständige Hegeringleiter Preuß. Wenn ein solches Stück erlegt wird, dann muss das vorgezeigt werden, das gebietet der Anstand. Der angesehene Jagdschriftsteller und Schwarzwildkenner Karl Schnatterlag meint freilich angesichts ähnlicher Streitfragen stets, nirgends werde so gelogen wie bei dem Gewicht von Säuen. Und dann habe ich mal geschaut, wie viele Wildschweine und wie viele Jäger und so weiter es gibt. Und 1979 habe ich keine Zahl der Strecke gefunden, also zur Strecke bringen, die Anzahl der abgeschossenen Tiere wird als Strecke bezeichnet. 1980 jedoch wurden 120.000 Wildschweine erlegt. Und da kann man davon ausgehen, dass das damit zusammenhängt, dass im Vorjahr weniger geschossen wurde, weil es eine sehr hohe Zahl ist. Die absolute Rekordstrecke, also die absolut meist erschossenen Tiere bisher, waren im Jagdjahr 2019 bis 2020. Da wurden 880.000 Wildschweine erschossen. Und entsprechend war in den Folgejahren die Zahl sehr viel niedriger. Also zum Beispiel war im Jahr 2022/23 waren es 462.000, also 400.000 Schweine weniger als im Rekordjahr. Und die Frage, wie viele Leute einen Jagdschein haben, fand ich dann auch nochmal interessant. Das waren zum Zeitpunkt, als der Artikel geschrieben wurde, 255.000 Menschen, die im Bundesdeutschland einen Jagdschein hatten, also in der BRD. Und jetzt ist zwar seit da an die DDR mit dazugekommen, aber insgesamt Jäger in Deutschland gibt es Stand 2024 435.000, also knapp unter einer halben Million Jäger. Und in den letzten drei Jahrzehnten sind 36% dazugekommen. Über Corona konnte man auch nochmal sehen, dass nach Corona viele das Jagen für sich entdeckt haben. Das ist auch etwas, was die Jagdverbände sagen, dass in der Pandemie viele Leute als Ausgleich, als Ablenkung wegen so Sachen wie Lebensmittelknappheit, die man sich dann auf einmal anschaut und der Frage, wo komme ich an Essen, haben viele Leute neu zur Jagd gefunden, hatten dann über die Pandemie und das Homeoffice die Zeit, die Vorbereitungskurse zu machen. Deswegen gibt es gerade eine Hochzahl an Jägern und die Leute werden nun mal auch älter und wer einmal Jäger ist, der bleibt es in der Regel auch bis ins hohe Alter. Trotzdem gibt es gerade so viele Jäger wie noch nie und es werden extrem viele Wildschweine geschossen, was mit der Art und Weise, wie wir Agrarkultur machen, nun mal ein notwendiges Übel ist. Und ich fand das so als Einordnung ganz interessant, dass wir im Rekordjahr fast 900.000, aber in einem üblichen Jahr immer noch um die 500.000 Wildschweine haben, die geschossen werden. Und ja, dieser Rekordkeiler, das ist so eine der Sachen, über die immer viel debattiert wird. Vor allem wird viel gestritten um Schweine, die möglicherweise aus Betrieben entlaufen sind, also bei denen gar nicht klar ist, dass es wirklich immer wilde Wildschweine waren. Denn Schweine, die in der freien Natur leben und noch jung genug sind, entwickeln sich auch zu Wildschweinen. Also die haben dann einen entsprechend höheren Testosteronspiegel und die verwildern und sind dann nicht so ohne weiteres zu erkennen als die Industrieschweine, die sie vorher mal waren.
Aber diese Hausschweine, die man normalerweise kennt, sind doch so hellpink und haben keine Hauer, oder? Ist es eine andere Sorte oder können die sich zueinander entwickeln?
Die Antwort ist beides. Also es gibt Sorten an Schweinerassen, die sehr domestiziert sind und handzahmer. Aber die Schweine, die man so im industriellen Betrieb hält, wenn du die auswilderst, beziehungsweise wenn die verwildern, dann entwickeln die auch die Hauer entsprechend. Also das ist nicht so weit auseinander. Das hängt sehr damit zusammen, wie deren Alltag aussieht, wie viel Stress sie haben, wie viel Testosteron sie deswegen produzieren, wie viel Futter sie bekommen und wie viel Futter sie nicht bekommen. Also Wildschweine sind schon ziemlich verrückt, weil viele Schweine, die wir heute haben, auch ausgewildert werden könnten. Und wie gesagt, sie sind Allesfresser und der Artikel sagt ja auch, sie fressen sogar Rehkitze. Also sie sind nicht nur Allesfresser, sondern auch gute Jäger und deswegen Wildschweine immer noch, also wenn Leute Angst vor Wölfen oder Bären haben in Deutschland, sind Unfälle mit Wildschweinen dann doch viel häufiger.
Na gut, Wölfe und Bären gibt es ja auch deutlich seltener.
Das ist richtig und Wölfe und Bären sind auch viel scheuer vor Menschen, Wildschweine hingegen nicht. Wie gesagt, das Gefährliche beim Wildschwein ist, dass es mit seinen Keilern auf Höhe der Oberschenkelarterien zuhaut. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es dich frisst, aber wenn es dich einmal perforiert, dann meist an einer Stelle, die sehr, sehr schnell ausbluten kann. Und deswegen sind Wildschweine durchaus etwas, worauf man immer noch achten sollte. Und es gibt von den verschiedenen Bundesländern oft so Infobriefe, wenn man zum Beispiel jetzt gerade nicht in dem und dem Gebiet wandern soll, weil dort neue Bachen mit Jungtieren gesehen wurden, dass man die nicht unnötig aufschrecken und verärgern sollte. Jo, das wäre mein Artikel zum Thema Schwein gehabt von der Jagd.
Ich schließe an mit meinem Artikel Jagd auf den Donnervogel von Manfred Dvorak aus dem Jahr 1999, August 1999, aus Spiegelausgabe 32 aus diesem Jahr. Die Überschrift sagt, das Spiel Pokémon, in Anführungszeichen, schlägt in den USA und Japan alle Rekorde. Millionen Kinder betreiben regen Handel mit den virtuellen Monstern. Begleitprodukte vom Kinofilm bis zur Sammelkarte sind zum Milliardengeschäft geworden. Jetzt kommen die Fabeltiere nach Deutschland. Ist witzig, wenn man bedenkt, dass aus unserer Generation vermutlich jeder Pokémon kennt. Also das kann ja eigentlich schwer an einem vorbeigegangen sein. Und wenn man jetzt diese Zeitreise ins Jahr 99 macht, ich erinnere mich auch noch, als die ersten Editionen nach Deutschland kamen und als die Fernsehserie losging. Also ich habe das hautnah miterlebt. Heute ist es allerdings retrospektiv, ja, ich glaube, alle Leute, die in meinem Geburtsjahr oder später geboren sind, jeder von denen kennt das. Damals kannte man es noch nicht und Herr Dvorak schreibt darüber: Auf den Schulhöfen dieser Welt versammeln sich neuerdings die Geschäftsleute von morgen. Bei jeder Gelegenheit ziehen sie ihre Spielcomputer, die Gameboys, aus der Tasche, stecken ihre Köpfe zusammen und feilschen. Es geht um heiße Ware. In den Gameboys sind sie gespeichert. Das ist interessant, weil auch extra erklärt wird, was ein Gameboy ist. Da sieht man an, welche Zielgruppe das gerichtet ist und aus welchem Jahr das kommt. Dass heutzutage vermutlich auch jeder weiß, was ein Gameboy ist. Damals musste man noch erklären, dass ein Gameboy ein kleiner Spielecomputer ist. Die Kinder handeln mit Fabelwesen aus eigener Aufzucht. Ist ein bisschen ungenau vielleicht, weil man hat sie im ersten Teil ja eigentlich nur gefangen. Das ist noch aus der Zeit, wo es die rote und blaue Edition gab. Also züchten im Sinne von zwei Pokémon gemeinsam ein Ei legen lassen, das gab es erst ab Silber und Gold, das ist die Nachfolgegeneration, die gab es da noch gar nicht. Also eigene Aufzucht heißt, du hast sie selber gefangen und vielleicht etwas trainiert. Und dann werden die beschrieben an die ganzen Leute, die natürlich nicht wissen, was Pokémon sind. Pelzige Springteufel kommen hier auf den Markt, gestachelte Greifvögel und rauflustige Knoblauchknollen. Da habe ich überlegt, welche Pokémon gemeint sein könnten. Pelziger Springteufel könnte vielleicht Pikachu sein. Der gestachelte Greifvogel, entweder Ivitak oder vielleicht Zapdos, der Donnervogel aus dem Titel davon. Donnervogel klang wahrscheinlich einfach nett. In der Serie hat er ja jetzt nicht so die riesige Rolle. Also der ist ja schon ein legendäres Pokémon, allerdings jetzt nicht irgendwie eine Hauptaufgabe oder so. Der Titel, der suggeriert ja quasi, dass man besonders Jagd auf den macht. So wichtig ist er dann doch nicht. Ja, und eine rauflustige Knoblauchknolle könnte ein Mirapla sein. Also wir sind hier ja nur in der ersten Generation, da gibt es ja nur 151 zur Auswahl. Wenn zwei Handelspartner sich einig sind, stöpseln sie ihre Gameboys zusammen und schon schlüpfen ein paar digitale Kreaturen von einem Gerät ins andere. Also damals hatte man diese Link-Kabel noch, dass man kabellos die Pokémon tauschen konnte. Das kam erst mit späteren Generationen. Damals gab es noch extra Kabel dafür, die man in zwei Gameboys stecken konnte, um die miteinander zu tauschen. Die Tiere hausen in einem Spiel namens Pokémon, das die Firma Nintendo für ihre Spielcomputer rausgebracht hat. Ist auch interessant, weil es eine Debatte innerhalb der Pokémon-Community ist, ob Pokémon denn überhaupt Tiere sind. Denn die meisten Pokémon sind natürlich an Tiere angelehnt, teilweise auch an irgendwelche Gegenstände. Aber es gibt auch in der Serie teilweise Tiere, die keine Pokémon sind. Zum Beispiel essen die Vogel-Pokémon manchmal Würmer. Diese Würmer sind keine Pokémon. Und Mauzi, also ein Katzen-Pokémon, hat in einer Episode auch mal ein Grillhähnchen gegessen. Und es wurde jetzt nicht genau erklärt, ob das ein gegrilltes anderes Pokémon war, was dort gegessen wurde.
Ist das denn generell in der Lore ein Ding? Also gibt es im Pokémon-Anime, dass Menschen Pokémon essen?
Ich glaube nicht, also das, ja, es ist ja, die Zielgruppe sind zum Teil ja auch Kinder, also es gibt auch einige Episoden, die in Deutschland aus dem Fernsehen verbannt wurden, weil sie irgendwelche Elemente enthalten, wo man sagt, das kann man hier den Kindern nicht zumuten. Aber ich glaube, zumindest die bekannten Pokémon werden nicht gegessen. Ich glaube, es gibt ein Milchkuh-Pokémon und die Leute trinken die Milch von der. Aber dass wirklich ein Pokémon geschlachtet und gegessen wird, das will man, soweit ich weiß, Kindern nicht zumuten. Ja, jedenfalls, hier werden sie als Tiere bezeichnet, weil wahrscheinlich der Leser sonst nicht weiß, was das soll. Also das Mon in Pokémon steht ja für Pocket Monster. Deswegen, also ob ein Monster ein Tier ist, kann man dann ja diskutieren. Dann geht es darum, dass das in Japan und USA sehr erfolgreich ist und auch hierher kommen soll. Hier kommt jedenfalls der Satz, Kinder lieben es, durch die Fabelwelt der Pokémons zu schweifen. Hier ist ein weiterer Fehler, der Plural von Pokémon ist nämlich weiterhin Pokémon. Das S hintendran machen einige, ist aber falsch. Ihre Aufgabe besteht darin, die wunderlichen Tiere aufzustöbern, die sich dort im Terrain versteckt halten. Ist ein Pokémon erst einmal gefangen, gehorcht es dem Spieler und lässt sich trainieren für die Jagd auf die eigenen Artgenossen. Ja, also die werden nicht wie in deinem Artikel umgebracht, sondern man kann ein Pokémon auch nur fangen, wenn es nicht komplett tot ist. Man kann es entweder besiegen, dann bekommt man Erfahrungspunkte, oder man schwächt es und dann kann man es in einen Pokéball stecken und es wieder heilen lassen. Also man geht nicht im Sinne auf die Jagd wie ja in deinem Artikel, wo man mit einer Waffe auf ein Schwein losgeht, sondern man lässt sie so ein bisschen lustig gegeneinander kämpfen. Mhm. Hier wird jedenfalls darüber geredet, dass es eine richtige Ökonomie hervorgebracht hat. Und zwar, die hübsche Idee hat eine regelrechte Kinderökonomie hervorgebracht. Knirpse kalkulieren Tauschwerte und hacken Erwerbsstrategien aus. Fleißige Spieler trainieren ganze Herden von Pokémons eigens für den Markt. Zumal hier und da sogar Bargeld winkt. Ein seltenes, besonders kampfstarkes Untier kann leicht $5 erlösen.
Nun.
Ganze $5. Es ist witzig, weil es später auch noch um Karten geht. Hier ist es erstmal. Ja, hier wird. Moment, das schneidest du raus einfach.
Ja.
Es geht weiter mit, die Gewinner sind, wie im wahren Geschäftsleben, nicht immer die Guten. Gerissenen Kleintierjägern fällt es leicht, einem Erstklässler, die Allerweltsratte Rattata, für den seltenen Donnervogel Zapdos anzudrehen. Das wage ich zu bezweifeln, weil dieser Erstklässler ja erstmal zu Zapdos hingekommen sein muss. Und dabei kommt er auf dem Weg an sehr vielen Radfratz bzw. Rattata, der englische Name, vorbei. Und wenn ein Erstklässler erstmal sich einen Zapdos gefangen hat, dann wird der schon wissen, dass ein Zapdos seltener ist als ein Rattata. Aber ich glaube, man wollte es hier etwas dramatisch gestalten. Natürlich wurden da Kinder übers Ohr gehauen und den eine großartige Geschichte erzählt, dass irgendein wertloses Pokémon doch viel wertvoller sei, wie eben im echten Geschäftsleben. Allerdings, dieser Vergleich hier, ich glaube, das ist nicht so oft vorgekommen. Wenn der Betrug auffliegt, fließen Tränen. Manche Schulen in den USA haben den virtuellen Viehhandel deshalb schon vom Gelände verbannt. Was hier nicht erwähnt wird, ist, dass in den USA auch nicht nur deswegen Pokémon verbannt wurden, sondern auch, weil dort radikale Christengruppen sehr verbreitet sind, die sich darüber aufgeregt haben, dass über Pokémon die Evolutionstheorie verbreitet werden soll, weil sich ja ein Pokémon in ein stärkeres Pokémon verwandeln kann. Und da gibt es einige, also ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt, damals gab es einige christliche Verbände, die gesagt haben, das kann ja wohl nicht wahr sein, Gott hat doch die Menschen und die Pokémon erschaffen und die können sich doch nicht einfach in ein anderes verwandeln. Das wäre ja wie Evolutionstheorie, und während man das hierzulande einfach im Biounterricht lernt, ist das in den USA ja sehr umstritten, ob Evolutionstheorie überhaupt im Lehrplan behandelt werden darf. Also da gab es manchmal Schulen, die das jetzt einführen wollten, wo sich dann einige erzürnte Eltern beschwert haben, dass man so einen Unsinn doch nicht den Kindern erzählen kann, weil doch jeder weiß, dass Gott alles gemacht hat. Aber es gab wohl auch Schulen, die es verboten haben, weil dort regelmäßig geweint wurde, wenn ein Erstklässler übers Ohr gehauen wurde. So, dann geht es weiter etwas darum, dass die trainiert und gefangen werden. Das kennen wir ja alles schon. Aber in Wirklichkeit duellieren sich nur zwei Punktetabellen, wie in jedem Videospiel. Der Wert jedes Pokémons bemisst sich nach Leistungspunkten, die bestimmen, wie viel es austeilen und einstecken kann, welche Kampftechniken es beherrscht und wie gut es darin ist. Ein erfolgreicher Angriff vermindert die Kampfkraft des Gegners und erhöht die eigene. Also die eigene erhöht sich nur, wenn man einen Kampf komplett gewonnen hat. Ja, also wenn man sagt, in diesem Videospiel, da kämpfen ja gar nicht echte Tiere, sondern nur Punktetabellen. Das ist halt, ja, das ist halt nun in jedem Videospiel so. Dahinter ist ein Computer. Interessant wird hier, dieses Spiel hat alles, was Kinder sonst hassen. Sie müssen ständig Kopf rechnen, um die Punktetabelle ihrer Menagerie möglichst effektiv hochzutreiben. Für das umfangreiche Regelwerk ist ein Handbuch dringend erforderlich. Das ist interessant, ich habe nämlich nicht so ein Handbuch gehabt und habe das Spiel trotzdem hinbekommen damals. Also es ist nicht so dringend erforderlich, aber es gab diese Handbücher, es gab sie auch offiziell. Nicht mal das schreckt ab. Zahlreiche Bücher zum Spiel sind bereits erschienen und das Official Pokémon Handbook hält sich, man ahnt es, seit Wochen in den US-Bestsellerlisten. Es ist, ich fand es interessant, dass man sagt, sonst wollen Kinder doch gar nicht rechnen und lesen, aber jetzt auf einmal schon. Das könnte darauf hindeuten, dass vielleicht der Lehrplan ein bisschen zu langweilig gestaltet wurde und man Kindern dann doch irgendwie rechnen und lesen schmackhaft machen kann. Also eigentlich ist das ja etwas Gutes, wenn man sagt, die Kinder haben gar keine Lust mehr zu rechnen, dann hat es mit Pokémon zu tun und dann wollen sie doch so ein bisschen rechnen. Eigentlich ist das ja etwas Positives, aber es wird so hier dargestellt wie, ja, das ist ja seltsam, eigentlich wollen Kinder das ja gar nicht und wir müssen sie die ganze Zeit dazu zwingen zu rechnen. Aber wenn dann lustige Fabelwesen miteinander kämpfen, dann wollen die ja plötzlich doch rechnen, das ist ja skurril. Der zuständigen Industrie ist die Begeisterung nicht entgangen. Es gibt inzwischen Fruchtriegel, Poster und Plüschtiere zum Spiel. Ferner Comics, Bettwäsche und Videos. Insgesamt rund 1500 Produkte, die den kindlichen Furor des Habenwollens anstacheln. Nun, inzwischen ist es deutlich mehr. Ich glaube, es gibt von Pokémon so gefühlt alles einfach. Also, wenn man jetzt sagt, Poster und Plüschtiere, das ist ja noch ziemlich der Anfang, dass man, das hat man ja von sehr vielen Franchises. Inzwischen gibt es wirklich von Pokémon die skurrilsten Produkte.
Es gibt einen Pokémon-Zug in Japan.
Siehst du, es gab auch damals, glaube ich, schon relativ am Anfang ein Pikachu-Auto. Es war dann wirklich so ein einfach ein kleines kugeliges Auto, wo sie diese Ohren und hinten den Schwanz dran gemacht haben und was entsprechend angemalt wurde. Ich erinnere mich auch noch, dass ich damals aus dem deutschen Supermarkt eine Pokémon-Nudelsuppe manchmal gegessen habe. Das war so eine Tomaten-Nudelsuppe mit kleinen Pokémon-förmigen Nudeln drin. Das wollte ich als Kind unbedingt haben. Und ja, sie war eigentlich, sie war ganz lecker, glaube ich. Also ich erinnere mich sogar, dass sie nicht nur wegen den Pokémon okay war, sondern sie war auch ganz okay. Ja, jedenfalls, es gibt inzwischen, gibt es wirklich alles an Franchise, was man sich vorstellen kann. Es ist ein bisschen wie mit Minions oder mit den Simpsons oder sowas. Also mit Pokémon kriegt man gefühlt alles. Also, Moment. Das ist alles. Ach ja, hier, das, diese Formulierung fand ich interessant. Hier geht es um Gameboys und andere Konsolen. Die neuesten Computerspiele prunkten mit kinoreifen Filmsequenzen und gleißenden Effekten. Der Gameboy nahm sich daneben dürftig aus. Ein piepsiges Billigteil mit einem Monitor von der Größe einer Wohlfahrtsmarke. Also den Vergleich mit der Wohlfahrtsmarke fand ich interessant. Ich hätte jetzt, wenn mich einer gefragt würde, wie groß ist denn so eine Wohlfahrtsmarke, hätte ich dir nicht genau sagen können, was die Abmessung davon ist. Interessant fand ich, dass dieser Artikel von 1999 ist. In dem Jahr kam auch in Japan das Spiel Pokémon Stadium auf dem Nintendo 64 raus. Das kann man auf dem Fernseher spielen und es hat interessantere Effekte als die kleinen Schwarz-Weiß-Bilder auf dem Gameboy. Allerdings kam das in Europa und Japan erst 2000 auf den Markt. Deswegen weiß ich nicht, ob der Autor das kennt. Das lässt er hier offen. Es wird zumindest namentlich nicht erwähnt. Hier geht es vermutlich auch um andere Konsolen. Denn den N64 und einige Sega-Konsolen und gab es da schon, die ja in Farbe waren und in 3D, während der Game Boy nun ja halt ja kleine Schwarz-Weiß-Pixel waren. Und es ist interessant, wie er hier wertend als Billigteil bewertet wird. Ja. Es gab auch damals schon von Handheld-Konsolen einige Konkurrenten, die auch deutlich bessere Auflösungen hatten und deutlich ja auch in Farbe waren und schöner aussahen, allerdings sich nicht durchgesetzt haben, weil die Spiele einfach unbeliebter waren. Nintendo hat ja gepunktet dadurch, dass sie eigentlich in ihrer ganzen Geschichte, seit sie Videospielkonsolen auf den Markt bringen, nie die beste Hardware hatten. Also die Konkurrenten Sony, Microsoft, Sega und so weiter, die hatten häufig bessere Technik verbaut und hatten spannendere Effekte, was die Farben und 3D und so weiter anging. Allerdings hat Nintendo immer geglänzt damit, dass sie Exklusivtitel mit Mario, Pokémon, Donkey Kong, Zelda und so weiter hatten und einfach beliebtere Spiele gehabt haben. Die Technik war schon immer bei Nintendo ein bisschen dürftiger als bei der Konkurrenz. Hier geht es um die zugehörige Zeichentrickserie. Die TV-Produktionsfirma war entzückt von der Fülle der 150 Charaktere. Hier geht es um 150 Pokémon. Also es waren damals auch schon 151, aber das 151. ist so ein verstecktes Bonus-Pokémon gewesen in den ganzen Liedern dazu. Und Gotta Catch 'em All wurde auch regelmäßig von 150 gesprochen. Charaktere ist ein bisschen ungenau, wenn man die Menschen mitzählen würde. Die sind ja quasi auch Charaktere, aber es waren damals 150 Pokémon. Ich habe gerade mal nachgeguckt, jetzt im Jahr 2025 sind wir, wenn man dem Pokédex folgt, bei 1025 Pokémon. Allerdings ist das auch ein bisschen ungenau, weil es von mehreren jetzt noch so alternative Versionen gibt. Ob man die jetzt als eigenes Pokémon zählt oder nicht, ist ein bisschen strittig, aber es gibt jetzt mindestens über 1000. Hier geht es dann später noch um die Karten. Warum sollte die Idee auf den Computer beschränkt bleiben? Der entscheidende Schritt zur Totalvermarktung gelang, als die Pokémon-Sammelkarten auf den Markt kamen. Damit konnten die Kinder ähnliche Duelle austragen wie in der elektronischen Welt des Game Boy, aber auf ganz altmodische Weise in einem Kartenspiel. Das habe ich damals auch live miterlebt, als die auf den Markt kamen, dass die wirklich auf dem Schulhof jeder haben wollte. Das war anscheinend ein globales Ding, also Japan, Amerika und auch in Deutschland. Mhm. Und ich habe auch den ein oder anderen Handel mit beobachtet. Das tatsächliche Kartenspiel allerdings nicht, das hat irgendwie niemand gespielt.
Also, das war auch jetzt mein Gedanke. Ich erinnere mich, dass Yu-Gi-Oh! Auch gespielt wurde, aber Pokémon-Karten wurden nur getauscht.
Ja, ich hatte damals welche und ich habe neulich nochmal geguckt. Ich hatte nämlich zwei Ordner mit meinen alten Pokémon-Karten. Leider ist der wertvollere Ordner irgendwann verloren gegangen. Den konnte ich nirgendwo mehr finden. Ich habe nur noch den mit den schlechteren Karten gefunden. Und die ganzen Hologrammkarten und so sind leider irgendwo mal in einem Umzug oder so verschütt gegangen. Jedenfalls, ich kann mich nicht erinnern, dieses Spiel jemals gespielt zu haben. Ich habe Magic-Karten manchmal gespielt, aber Pokémon wurden wirklich nur getauscht, weil das ja auch von irgendwelchen 9- oder 10-Jährigen damals immer rumgetauscht wurde und viele von denen haben das Spiel, glaube ich, überhaupt nicht verstanden, sondern fanden es einfach nur schön, dass ihr Lieblings-Pokémon auf der Karte ist, dass es nett glitzert und wenn dann eine hohe Zahl dabei steht, ist es auch schön, aber die hatte keine richtige Relevanz, weil dieses Spiel einfach kaum jemand gespielt hat. Mhm. Ach ja, hier geht es jedenfalls darum, dass die Pokémon getauscht wurden. Inzwischen sind weltweit über 500 Millionen Pokémon-Karten im Umlauf. Die Kinder schleppen sie in dicken Sammelmappen zum Tausch herum. Manche erledigen ihre Transaktion auch schon einfach per Post. Tauschbörsen im Internet ermöglichen den Handel im globalen Maßstab. Allein das Online-Auktionshaus eBay hat mehr als 10.000 Pokémon-Artikel von Privatleuten und Händlern im Angebot. Karten aller Preisklassen sind hier zu ersteigern. Seltene Exemplare, möchtest du raten, wie teuer sie damals waren, was die seltenen Exemplare waren?
Ich nehme mal an, sie können bis zu $20 aufrufen.
Fast $50. Seltene Exemplare wechseln für $50 oder mehr den Besitzer. Ja, also nun. Damals, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viel diese Booster-Packs gekostet haben. Ich glaube, so ungefähr so 5 bis 10 Mark oder so werden das gewesen sein. Damals in den 90ern. Und wenn man dann eine glitzernde gezogen hat, hat man gesagt, wow, die ist wahrscheinlich ganze $50 wert. Ich habe mal nachrecherchiert, die werden ja teilweise inzwischen so in Plastikverpackungen gesteckt und kriegen einen kleinen Sticker drauf, wie wertvoll sie sind. Also da gibt es richtige Agenturen, die die Karten graden. Mhm. Also da gibt es dann verschiedene Maßstäbe, ob die Karte zerknittert oder zerkratzt ist oder ob die Ecken ausgefusselt sind. Es gibt eine Karte der Illustrator Pikachu. Das ist eine sehr seltene japanische Karte. Die hat Logan Paul sich gekauft, der bekannte Influencer. Willst du raten, wie teuer die gewesen ist? Wie viel Geld Logan Paul auf den Tisch gelegt hat, um diese Karte mit einem Grading von 10 der Bestwertung in so einer, ich glaube, was ist das, PVC oder Acrylverpackung oder so?
Ja, es ist so ein Plexiglas-Gehäuse.
Ja, so ein Plexiglas-Korb.
Halt. Ich habe gesehen, dass er diese Karte als Umhängeschmuck trug, als er zu einem Boxkampf gegangen ist. Also ich nehme mal an, es ist ein komisches Prahlen mit Wert. Ich nehme mal an, es wird mehr als bis zu $50 gewesen sein. Ich vermute mal, es wird ein Millionenbetrag sein.
Ja, es ist über $5 Millionen. Ich weiß auch nicht, ob er genau diese Karte getragen hat. Der war nämlich irgendwann richtig dicke im Geschäft, Pokémon-Karten auszupacken und zu graden. Also der hat sich auch irgendwelche alten, bisher nicht ausgepackten Booster gekauft und die dann in Streams oder in Podcasts geöffnet oder ja halt damit gehandelt. Und ich glaube, er hatte mehrere Karten. Ich weiß nicht, ob die teuerste jetzt die war, die er als Halskette trug oder ob das auch vielleicht ein glitzernder Glurak sein könnte. Der war auch sehr wertvoll. Der geht allerdings wohl auch für 500.000 über die Ladentheke. Also da muss man gar nicht 5 Millionen hinlegen. Da reicht's schon, wenn ihr 500.000 habt. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich die damals gehabt habe. Wenn, dann hatte ich sie ja auch dann auf Deutsch und wahrscheinlich ist sie etwas angekratzt gewesen. Hm. Aber die Mappe ist ja eh weg, deswegen weiß ich nicht, ob ich vielleicht 500.000 in irgendeinem Umzug oder WG verloren habe und wahrscheinlich sind diese Karten deutlich weniger wert, weil ich sie ja auch manchmal aus der Mappe genommen und mir angeguckt habe und ja, sie nicht in einem Plexiglas versiegelt und mit einem tollen Grading versehen wurden. Ja, es soll wohl da auch einige Leute geben, die versuchen, die zu fälschen, weil, wie gesagt, wenn die für 500.000 über die Ladentheke gehen, dann ist das ja vermutlich lukrativer als Geldscheine zu fälschen. Aber ja, da gäbe es natürlich auch Sicherheitsmechanismen, wie man die halbwegs fälschungssicher macht.
Ja, wobei ich auch da vermuten würde, dass der Aufwand, der betrieben wird, um so einen Geldschein fälschungssicher zu machen, bedeutend höher sein dürfte, als der Aufwand, eine vor allem alte Pokémon-Karte herzustellen.
Ja, allerdings gibt es da auch Tricks, dass sie ganz bestimmte Pappe verwenden, an die man nicht so einfach kommt und sowas. Aber ja, also Geldscheine fälschen, da werden ja sogar die 50-Euro-Scheine im Laden durch so einen Apparat geschoben, der guckt, ob das echt ist. Und ja, diese Pokémon-Karten, die haben damals für bis zu $50 den Besitzer gewechselt. Heute sind sie ja deutlich wertvoller. Hm. Ich kenne auch persönlich Leute, die das als Wertanlage machen, die, wenn neue Editionen rauskommen, das passiert ja immer noch, sich solche großen Pakete kaufen. Also es gibt ja diese kleinen Booster-Pakete, aber es gibt dann auch noch größere sogenannte Displays. Und ich kenne Leute, die sowohl bei Pokémon als auch bei Magic-Karten, wenn neue Editionen verknappt auf den Markt kommen oder irgendwelche limitierten Versionen sind, die sich Regale damit füllen, dass sie eingeschweißte Displays oder Booster in ihrem Zimmer haben. Also das ist nach wie vor ein Ding. Jedenfalls Magic wird hier auch erwähnt. Die US-Firma Wizard of the Coast, die das Kartenspiel produziert, schürt die Nachfrage, indem sie die Ware knapp hält. Vor 6 Jahren hat sie das legendäre Spiel Magic the Gathering auf den Markt gebracht. Das ist auch interessant, dass die Karten nämlich im gleichen Werk gedruckt werden. Also Nintendo hat einfach gesagt, ey, ihr habt doch da so eine riesen Kartendruckerei, könnt ihr unsere Karten auch herstellen? Und ich weiß, dass sowohl bei Magic als auch bei Pokémon-Karten wie gesagt, Sicherheitsmechanismen eingesetzt werden. Magic-Karten sind ja auch zum Teil sehr, sehr teuer. Also da gibt es auch einige, die du für ähnliche Preise handeln kannst.
Da gibt es auch den Sänger Post Malone und er hat eine Magic-Karte, die er auch als Kette trägt. Und zwar ist es der Ring aus dem Herrn der Ringe, den es nur als einen Ring gibt, sie zu knechten.
Ja, da gab es, glaube ich, gab es da drei von? Ich glaube, es gab nicht nur einen, aber es gab auf jeden Fall hat Magic irgendwann, das ist gar nicht so eine alte Karte, eine relativ neue Karte, da hat Magic gesagt, sie bringen den einen Ring raus und ich meine, es gab mehr als einen, aber es gab oder es gab verschiedene Ringe jeweils einmal oder so. Jedenfalls, die wurden einfach in irgendeinen Booster gesteckt. Und jemand kaufte sich einen Booster, packte die aus und dachte, oh, warte, das ist doch dieser wertvolle Ring. Hat sie ins Internet gestellt, es wurde gesteigert und Post Malone hat sie auch für, müssten wir nachrecherchieren, ich glaube auch für einen Millionenbetrag gekauft.
Ich glaube sogar richtig viel, 2 Millionen oder so.
Magic the Gathering, Post Malone kauft den einen Ring. 2 Millionen Dollar hat er dafür hingelegt. Also Schnapper. Etwas weniger als Post Malone für sein seltenes Pikachu, aber
Logan Paul.
Immerhin, Logan Paul. Immerhin wird er wahrscheinlich weniger bezahlt haben, sein Booster Pack zu kaufen. Und ich denke mal, der Typ, der das Päckchen aufgemacht und Post Malone diesen Ring für 2 Millionen verkauft hat, der wird schon einen guten Deal gemacht haben. Weiter geht es mit Magic, besteht mittlerweile aus mehr als 4000 verschiedenen Karten. Im Jahr 99. Ich habe das mal gegengeprüft. Inzwischen sind es über 20.000 Karten. Kommen immer noch neue hinzu, bla bla bla. Sondereditionen. Jedenfalls geht es weiter mit. Das ist der Kapitalismus als Kartenspiel. Mit den neuesten Pokémon-Serien erschließt er sich nun auch Kindern. Als erstes lernen sie oft genug den Ruf nach Subventionen. Ein kampfstarkes Sortiment von Pokémon-Karten kostet leicht $200. Da müssen die Eltern ran. Wie gesagt, bei Magic-Karten gibt es auch so Starterpakete, wo man dann vorgefertigte Spielsets bekommt, mit denen man schon einige Duelle machen kann oder wo man auch mit mehreren Leuten spielen kann. Bei Pokémon gab es, soweit ich weiß, am Anfang hauptsächlich diese Booster-Päckchen, wo man einfach zufällig irgendwas bekommt. Und bis man dann wirklich ein Set zusammen hat, mit dem man das Spiel spielen kann, dauert schon etwas. Also das könnte auch einer der Gründe sein, weswegen dieses Kartenspiel so selten gespielt wurde. Weil man ja halt nicht eine Starterbox gekauft hat, wo einfach ein spielbares Set mit dabei war. Wobei ich glaube, das gab es wohl auch, aber das hatte halt irgendwie keiner. Alle haben einfach nur die normalen Booster-Packs sich geholt. Und wenn man aus Booster-Packs sich ein spielbares Set zusammenstellen wollte, dann war es doch relativ teuer.
Und auch zu dem Gameboy-Spiel, das ja damals nicht so wirklich preiswert war. Heute ist es, also ich habe einen Gameboy-Emulator, ein Handheld hier auf dem Schreibtisch liegen, das einfach alle Gameboy-Spiele beinhaltet, die jemals rauskamen. Und es kostet das Gerät so viel wie damals nur das einzelne Spiel anzuschaffen.
In Minecraft hast du diesen Emulator, weil emulieren, das macht man nicht.
Es sind alles Privatkopien.
Ja, du hattest sie alle tatsächlich wirklich. Ja. Lassen sich auch alle sehr gut emulieren. Also auch auf dem aktuellen Steam Deck könnte man rein theoretisch EmuDeck runterladen und da sämtliche Spielekonsolen, also bis auf die allerneuesten, sich runterladen und halbwegs fehlerfrei die allermeisten Spiele emulieren. Also Game Boy müssten, soweit ich weiß, alle gehen. Wahrscheinlich auch Game Boy Color und Game Boy Advance. Ja, hier geht es weiter darum, dass in den USA und in Japan sehr viele Leute zu Verkaufsshows und Werbetouren geht. Ich weiß auch noch, dass es in Deutschland so Touren immer in McDonald's gab. Da gab es hieß es Pokémon Days, Pokémon Tour oder sowas. Und da konnte man dann auch teilweise sich an so einer Maschine dann ein Mew runterladen, was natürlich alle Kinder in den McDonald's gezogen hat, weil man den ja sonst nicht bekommen konnte, dieses eine Pokémon. Durch verschiedene Glitches hat man inzwischen rausgefunden, geht das auch so. Allerdings war das nicht intendiert von dem Spiel. Intendiert war, dass du 150 so bekommen kannst Und wenn du das 151. wolltest, dann musstest du zu so einer besonderen Veranstaltung gehen, die hier in Deutschland im McDonald's war. Da stand dann ein Apparat rum mit einem Kabel, wo du deinen Gameboy anschließen konntest, und dann hat er dir ein Mew gegeben. Ich war persönlich nicht bei so etwas, ich habe den dann getauscht bekommen. Es gab ja auch Tricks, wie man, wenn man den Gameboy im richtigen Moment ausmacht und sowas, wie man mit einem Tausch dafür sorgen konnte, dass Pokémon sich vervielfältigt haben. Also es gab verschiedene Tricks und Glitches, wie das auch so ging, wie du dann auch einfach ein Mew getauscht bekommen konntest von jemandem, der auf so einem Pokémon-Day war und das einfach dupliziert hat. Hier geht es darum noch, dass es auch eine TV-Sendung gab. Ab September sendet dann RTL 2 im Nachmittagsprogramm eine Pokémon-Zeichentrickserie, in der es jede Menge Tipps zum Spiel gibt.
Also, ich möchte anmerken, ich glaube, die Tipps zum Spiel und die Serie, das hat nichts miteinander zu tun gehabt.
Ja, da hat der Autor wahrscheinlich einfach ins Blaue geraten und vermutet, dass es vielleicht da so passieren könnte. Also, es geht da um die gleiche Storyline, also die Hauptfiguren laufen auch die Arenen ab wie im Spiel. Nicht exakt gleich, da es unterscheidet sich doch an einigen Stellen, aber man lernt wirklich überhaupt nichts, was für das Spiel irgendwie wichtig sein könnte. Sowohl für das Kartenspiel als auch fürs Gameboy-Spiel. Man kann die auch spielen, wenn man nicht eine Folge von dieser Serie geguckt hat. Und wenn man die Serie guckt mit der Hoffnung, dass man da besser kämpfen lernt, nee, bringt nichts. Hier wird jedenfalls noch geschrieben, im Oktober, wenn die Kinder konditioniert sind, kommen die ersten Gameboy-Module auf den Markt, im November folgen die Karten. Das heißt, alles, worüber der Autor jetzt hier schreibt, war Japan und Amerika, mit einer Voraussicht, dass das hier in Deutschland ja auch so kommen könnte. Ich erinnere mich übrigens auch noch daran, dass ich, bevor die Serie auf den Markt kam, die erste Folge als Comic bekommen habe. In einem Supermarkt. Ich habe den, glaube ich, nicht mehr, aber ich bin einfach in irgendeinem Supermarkt mit meiner Mutter einkaufen gewesen und es war so ein hinter der Kasse den Kindern noch was zusätzlich schenken Gimmick, wo man sagt, wollen Sie noch einen Comic für Ihren Sohn mitnehmen? Und das war die erste Folge Pokémon, aber als Comicheft. Und da wusste ich noch gar nicht, was das ist. Da gab es die Serie und das Spiel noch nicht. Es ist ja alles so eingetreten eigentlich, wie der Autor geschrieben hat, dass er sagt, dann kommt die Serie, dann kommen die Gameboy-Spiele, dann kommen die Karten und alle Kinder haben da voll Bock drauf. War ja wirklich so. Interessant hiernach allerdings, noch 2 bis 3 Jahre hofft Nintendo, die weltweite Begeisterung nähren zu können. Eine Ewigkeit in der Welt der Computerspiele, wo die meisten Sensationen schon nach kurzer Zeit verglüht sind. Es sind jetzt über 25 Jahre später und die Leute sind immer noch geil auf Pokémon.
Nicht nur die Leute. Also ich war ja mit dir auch schon mal spazieren, um so ein Pokémon Go Pokémon zu fangen. Also
es ist übrigens witzig, inzwischen Pokémon Go, was es ja auf dem Handy gibt, also abseits von Game Boy und von Pokémon-Karten, wenn man mal zu so einem Raid hingeht in irgendeinem Stadtpark oder so, dann entdeckt man da auch teilweise andere Leute, die dieses Spiel spielen. Und es sind einerseits die Leute, die damals Kinder waren, also die jetzt so um die 30 sind oder Anfang, Mitte 30, also die wirklich bei den allerersten Pokémon-Spielen Ende der 90er als Kind mit dabei waren. Aber es gibt auch sehr viele ältere Leute. Also ich habe das auch eine Weile etwas aktiver gespielt. War dann auch manchmal, wenn irgendein neues beim Raid rauskam, in irgendeinem Stadtpark und war teilweise der Jüngste dort. Also ich habe dort auch Leute gesehen, die schon im Rentenalter sein müssten. Leute, die mit ihren Kindern unterwegs sind, die so, ja, schätzungsweise so 8 bis 10 Jahre alt sind oder so, wo dann die Eltern mit den Kindern zusammen rausgehen und welche fangen. Aber wie gesagt, ich habe auch schon Leute Pokémon fangen sehen auf dem Handy, die ich ja, so von der Optik her auf 60, 70 Jahre schätzen würde, teilweise auch mit mehreren Geräten. Also da kamen teilweise ältere Herren, die dann aus einem Jutebeutel 3, 4 Handys rauszogen, sie alle auf den Tisch legten und dann alleine ein Pokémon geraidet haben oder sowas. Also es ist inzwischen ein Spaß für mehrere Generationen, wie man immer sagt, ein Spaß für die ganze Familie. Damals Ende 90er vermutlich noch nicht, inzwischen allerdings schon. Also jedenfalls interessant, dass sie sagen, es hält wahrscheinlich nur 2, 3 Jahre. War ein bisschen bescheiden geschätzt. Es ist ja jetzt deutlich länger. Allerdings hat die Spielfirma offenbar Zweifel, ob die 150 Pokémon es alleine so lange packen werden. Die Tüftler von Game Freak sind schon mal am Werk. Ihr Auftrag erschafft 120 neue Fabeltiere. Da war ich auch mit dabei bei der zweiten Generation Pokémon. Und das gab es inzwischen, war das, ich glaube, es war schon auf dem Game Boy Color. Ich weiß es aber nicht genau. Vielleicht war das auch noch der erste Game Boy und ich erinnere mich falsch. Jedenfalls waren es nicht 120 neue Fabeltiere, sondern glatt 100. Ich erinnere mich auch noch dran, dass die angeteased wurden und man in Videospielzeitschriften, die man ja damals noch gelesen hat, teilweise schon vereinzelt Bilder oder die japanischen Namen von denen sehen konnte und Spekulationen darüber, was das für welche sein könnten, ob die vielleicht eine Entwicklung von einem bisherigen sein könnten und ja, die wildesten Spekulationen. Wie gesagt, es sind nicht 120 geworden, sondern 100 mehr. Inzwischen haben wir, wie gesagt, über 1000.
Dann schließen wir hiermit unsere Sendung über Jäger und Sammler ab.
Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge.
Genau, danke für eure Aufmerksamkeit. Das waren von einem brachialen Keiler, einem riesigen Wildschwein, das erlegt wurde, und Kindern, die versuchen, sie alle zu fangen, Pokémon. Danke ihm für deine Zeit und wir hören uns hier in einer Woche wieder. Danke für eure Unterstützung und bis bald.
Tschüss.